Gottes Wort für uns und Gottes Wort für dich steht heute im Johannesevangelium, Kapitel 3, also Johannesevangelium Kapitel 3, aber die Verse 16 bis 21 und dann nochmal im Kapitel 14, Vers 6. Also Gottes Wort für uns, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich.
Vielen Dank, guten Morgen. Mein Name ist Steffen Weil, ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Teil 2 von Glaube 2.0, Hoffnung für die Zukunft. Als wir vor einigen Wochen im Pastorenteam das ganze Jahr 2024 geplant haben, die Predigtserien, unter anderem auch diese Serie, war mir nicht klar, wie kompliziert es ist, über einen einzigen Satz aus dem Glaubensbekenntnis zu predigen. Das Glaubensbekenntnis ist der Versuch, Hendrik hat es eben schon gesagt, und ich finde in vielen Fällen der gelungene Versuch, einen unfassbar komplexen Sachverhalt, in unserem Fall den komplexen Sachverhalt des christlichen Glaubens, in eine möglichst kompakte Formulierung zusammenzufassen, und zwar so, dass es alle biblisch wichtigen Glaubensinhalte in sich vereint und deshalb von allen Christen zu allen Zeiten an allen Orten dieser Welt, völlig unabhängig von persönlichen Umständen, völlig unabhängig von gesellschaftlicher Entwicklung, mitgesprochen, mitgebetet, bekannt werden kann. Deswegen heißt es Bekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis ist eine Zusammenfassung, ein gemeinsames Überzeugungskonzentrat. Es ist nicht der Versuch, von möglichst vielen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Es ist kein Kompromiss, sondern es ist ein Konzentrat. Und als ich darüber in den letzten Tagen intensiv nachgedacht habe, ist mir wieder ein Bild gekommen, ich habe euch wieder was mitgebracht. Das Glaubensbekenntnis ist wie ein Brühwürfel. Den im Ganzen zu schlucken, geht nicht ohne dran zu ersticken. Die Konzentration ist viel zu groß, viel zu hoch. Aber der hat eine unfassbare Kraft, Dinge zu würzen, zu verschönern, den guten Geschmack zu geben, zu sättigen, zu verfeinern, Lust auf mehr zu machen. Und deswegen beschäftigen wir uns hier auch Woche für Woche in kleinen Etappen mit etwas, was auf einmal zu schlucken zum Erstickungsanfall führen kann. Dominik hat letzte Woche damit angefangen. Es geht heute um den zweiten Teil. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Der ursprüngliche Zweck eines Glaubensbekenntnisses ist es nicht, sonntags im Gottesdienst auswendig manchmal gelangweilt, aufgesagt oder runtergeleiert zu werden, sondern es soll unsere vergesslichen Hirne und unsere Herzen mit Wahrheit füttern und an Wahrheit erinnern, die so weltverändernd und so herzensverändernd und so denkverändernd ist, dass wir uns an diese Wahrheit niemals gewöhnen sollten. Glaubensbekenntnisse wurden formuliert, um durch sie Glaubensunterweisung zu geben. Das heißt, herzensverändernde Lehre weiterzugeben, um gemeinsam als Gemeinschaft im Glauben zu wachsen. Das heißt, konzentrierte Wahrheit, die uns verbindet miteinander und die christliches Denken und dann auch christliches Handeln prägen und auslösen soll, und zwar als dankbare und staunende Reaktion auf Gott und auf das, was er getan hat. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das weltweit verbreitet und von fast allen christlichen Gemeinschaften anerkannt wird, stammt sehr wahrscheinlich aus dem 5. Jahrhundert, aber es ist nicht das erste Bekenntnis, was es gibt. Schon im Neuen Testament gab es einige Bekenntnisse, zum Beispiel das von Thomas. Thomas, bekannt als Skeptiker, als Zweifler. Vielleicht bist du das heute. Skeptisch, zweifelnd. Und nach einer persönlichen Begegnung von Thomas mit Jesus bekennt er: Mein Herr und mein Gott. Er konnte nicht anders, nachdem er gemerkt hat, dass Jesus seine Fragen ernst genommen hat, seine Zweifel ernst genommen hat, ihm Fragen beantwortet hat. Und dadurch wurde Thomas verändert und dadurch konnte er das sagen. Das ist ein sehr persönliches Bekenntnis, voller Wahrheit, sehr kurz, nicht umfassend. Oder von Petrus, nachdem Jesus seine Jünger gefragt hat: Hey, für wen halten mich denn die Leute eigentlich und für wen haltet ihr mich? Es ist Petrus, der sagt: Du bist Christus, der Sohn Gottes, der versprochene Messias. Wieder wichtige Aspekte des christlichen Glaubens, die hier aufgezählt werden, voller Wahrheit, aber auch nicht vollständig. Und im apostolischen Glaubensbekenntnis wurde versucht, die ganze Komplexität des christlichen Glaubens zusammenzufassen. Und zwar ist es formuliert in der Ich-Form, wir werden es nachher gemeinsam beten, in der Ich-Form geschrieben: Ich glaube, weil Glaube etwas sehr Persönliches ist, um in Gemeinschaft gemeinsam gebetet zu werden, weil christliche Gemeinschaft nicht alleine funktioniert. Wir beten gemeinsam: Ich glaube. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn. Und ich möchte jetzt noch beten, dass Gott zu uns spricht durch diese Worte. Himmlischer Vater, danke für den Morgen. Danke, dass du lebst, dass du sprichst. Danke, dass du auch zu uns sprechen möchtest, ob wir das Label Thomas tragen und zweifeln und skeptisch sind oder ob wir das Label Petrus tragen, voller Überzeugung, schnell aktiv. Danke, dass du unseren Weg mit dir kennst und deinen Weg mit uns weißt. Bitte sprich jetzt zu uns durch dein Wort. Amen. Ich möchte gerne noch mal explizit am Anfang sagen, damit wir uns richtig verstehen, wenn wir diesen Titel formuliert haben: Wir wollen keinen neuen Glauben kreieren. Wir wollen auch keine neuen Bekenntnisse kreieren. Wir wollen auch keine an heute angepassten Wahrheiten verkündigen, sondern wir erinnern uns an die Fundamente, die Menschen vor uns aus der Bibel abgeleitet, zusammengefasst haben, formuliert haben und stellen uns darauf, auch heute, um auf dieser Basis neu oder zum ersten Mal oder erfrischt, hoffnungsvoll und ohne Angst in die Zukunft zu schauen. Deswegen Glaube 2.0. Wir wollen in einer modernen Kirche im 21. Jahrhundert mitten in einer krisengeschüttelten Zeit alte Schätze heben und diese Schätze wertschätzen und unsere Herzen und unsere Gedanken damit füttern mit diesen guten Inhalten. Wer letzten Sonntag die Predigt gehört hat oder wie hier war oder online gesehen hat, du hast wahrscheinlich gemerkt, wie sehr Dominik auch gerungen hat, damit sich zu begrenzen. Normalerweise haben wir einen Bibeltext und von diesem Bibeltext gehen wir aus und versuchen, den in dieser Predigt zu entfalten. Bei dieser Serie fällt es uns allen total schwer, uns auf einen Text zu beschränken. Auch heute, ich dachte so, ich habe den einfachen Teil erwischt, es geht um Jesus. Wir können die Bibel egal wo aufschlagen, wir können von jeder Seite aus über Jesus predigen und das hat es dann wieder super kompliziert gemacht. Ich glaube an Jesus Christus, vielleicht kannst du das mal einblenden bitte, Nico. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und ich habe mir den wahrscheinlich bekanntesten Bibeltext aus dem Neuen Testament ausgesucht. Sogar in Fußballstadien sieht man Johannes 3, Vers 16 oft. Gott, der allmächtige Vater und Schöpfer, über den wir letzte Woche nachgedacht haben, hat uns, seiner Welt, seiner Schöpfung, seine Liebe dadurch am deutlichsten gezeigt, indem er seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, das Bekenntnis von Thomas, zu uns gesandt hat als Retter. Und gerettet werden alle, die an ihn glauben. Das heißt, zu bekennen, ich glaube, heißt, ich bin davon überzeugt, gerettet zu sein. Und mit diesem Move, mit dieser Aktion Gottes, hat Gott auf eines der tiefsten menschlichen Bedürfnisse reagiert, nämlich bedingungslos geliebt zu werden. Sich jemandem vorbehaltlos anvertrauen zu können. Woher wusste Gott, dass das auch dein Bedürfnis ist? Weil ein Vater seine Kinder, die er über alles liebt, genau kennt und weiß, was sie brauchen. Und wenn du bekennst, ich glaube an Gott, den Vater, dann weiß er, was du als seine Tochter oder sein Sohn brauchst und er gibt es gerne. Und das Nötigste, was wir brauchen, ist Jesus. Und weil Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus gegeben hat, können wir überhaupt erst glauben? Und zwar glauben nicht nur im Sinne von, ja, ich streite ja gar nicht ab, dass es da vielleicht irgendwas gibt. Oder grundsätzlich denke ich ja schon, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt. Von irgendwie für wahr halten, sondern glauben im Sinne von überzeugt sein, vertrauen und dann auch entsprechend leben. An Jesus als Retter zu glauben, geht für viele noch. Weil es ja hilfreich sein könnte, falls wir irgendwie mal ein Problem haben und er sich dann kümmern kann. Aber an Jesus als Herrn zu glauben, sich ihm anzuvertrauen, sich ihm unterzuordnen, die eigene Kontrolle aufzugeben und abzugeben, uns selbst aufzugeben, da hört für viele der Spaß auf. Aber der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist etwas sehr Existenzielles. Kompletter Gedankenwechsel. Der FC Bayern hat gerade ein Riesenproblem. Gestern ging es mal wieder. Deswegen wurde zum 1.3. Max Eberl als Sportvorstand verpflichtet, um, ich zitiere, den größten Umbruch der letzten Jahrzehnte durchzuführen Und im Zusammenhang mit Max Eberl fiel immer wieder der Begriff der neue Heiland und der Retter. Er selbst lehnt diese Bezeichnung für sich ab, weil er sagt, unter diesem Druck würde ich zerbrechen. Jesus nimmt genau das für sich in Anspruch. Lass uns mal schauen, ob er das zurecht tut. Und dazu möchte ich mich dann doch für die nächsten Minuten jetzt mal auch auf diesen einen einzigen Vers konzentrieren, auf eine der Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Ich habe euch den Vers mitgebracht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus hier an dieser Stelle und auch an anderen Stellen während seines Lebens diese Ich Bin oder eine Ich Bin-Aussage macht, dann ist das nicht nur ein Satzanfang Ich Bin, von dem ich im Deutschunterricht gelernt habe, man beginnt keinen Satz mit Ich, sondern er stellt hier die Verbindung zwischen sich selbst und Gott her. Gott, seinem Vater, der sich im Alten Testament Mose vorgestellt hat mit den Worten, Ich Bin ist mein Name. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin immer gewesen, ich bin jetzt und ich werde sein. Ich Bin war der Name des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich Bin heißt der Gott der Gnade und der Herrlichkeit und der Barmherzigkeit. Mit Ich Bin outet Jesus sich an dieser Stelle als Gott. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich liebe biblische Wahrheit. Ich würde sogar sagen, mir genügt es zu wissen, etwas ist wahr. Ich brauche da nicht unbedingt die großen Gefühle für, sondern ich klammer mich an Wahrheit und das langt mir, um mein Leben, meine Entscheidungen, meine Prioritäten danach auszurichten. Das muss ich nicht immer richtig anfühlen. Es ist eine Mischung aus Persönlichkeit und Prägung und wahrscheinlich auch zunehmendem Alter. Aber ich glaube, dass genau das, diese Liebe zur Wahrheit, in unserer freikirchlichen Tradition und in unserer deutschen Kirchengeschichte seit der Reformation auch ein Problem ist, eine Kehrseite hatte. Wir haben uns nämlich hauptsächlich einfach nur auf die Wahrheit konzentriert. Ich habe zunehmend den Eindruck, dass unsere klassischen Wahrheitsantworten nicht mehr so gut zu den gesellschaftlichen Fragen passen, nicht mehr so anschlussfähig sind, weil es nicht mehr hauptsächlich um die Wahrheit geht, weil unsere Gesellschaft an dem Punkt ist zu sagen, es gibt nicht mehr die Wahrheit. Und in einer Gesellschaft, in der Toleranz und Vielfalt sich zu zwei wichtigen Werten entwickelt haben und persönliche Freiheit einer der wichtigsten Werte ist, haben sich auch die Fragen verändert. Die Leitfrage ist nicht mehr, ist es wahr? Denk an die ganzen Fake News. Sondern die Fragen sind, was bringt es mir? Fühlt es sich richtig für mich an? Macht es Sinn? Und es hat da eine Verschiebung stattgefunden, die ich gar nicht jetzt bewerten möchte. Aber wir müssen uns dieser Tatsache stellen, einfach nur mit Wahrheit gegenzusteuern, ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Wenn meine Antwort auf die Frage, was ist deine Lieblingsfarbe, immer blau gewesen ist, dann passt es nicht, wenn ich mit blau antworte, wenn ich gefragt werde, was ist dein Lieblingsessen? Blau ist immer noch meine Lieblingsfarbe, das ist die Wahrheit, aber es braucht einige Zwischenschritte, um von dieser neuen Frage zu der Antwort der Wahrheit zu kommen. Und die Frage ist, sind wir bereit, diese Zwischenschritte selbst zu denken, selbst zu gehen, mit anderen mitzugehen. Diese Fragen finden nämlich im Leben auf dem Weg statt. Und dieser Text sagt uns, Jesus ist bereit, diese Zwischenschritte mitzugehen. Leider ist häufig unsere Reaktion, einfach immer nur dieselbe Antwort zu geben, egal wie die Frage lautet. Und ich möchte euch gerne zeigen, dass da noch mehr geht. Das ist nämlich manchmal ein bisschen lieblos und ignorant und teilweise auch verletzend. Ihr kennt bestimmt die alte Geschichte aus dem Rallye-Unterricht wo der Lehrer fragt, was ist braun, hat einen buschigen Schwanz und springt von Ast zu Ast. Und irgendwann hat ein Kind den Mut, sich zu melden und sagt, eigentlich würde ich sagen, es ist ein Eichhörnchen, aber hier ist die richtige Antwort ja immer Jesus. Versteht ihr, was ist mit diesen, wie sind die Fragen, was ist die Antwort? Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Er sagt aber nicht nur von sich, ich bin nur die Wahrheit. Er sagt auch, ich bin der Weg. Und er sagt auch, ich bin das Leben. Vielleicht sagt er heute genau für dich, ich bin der Weg und ich bin das Leben, weil du denkst, Jesus, die Wahrheit, na und? Vielleicht sind Weg und Leben die Aspekte von Jesus, die wir aktuell etwas mehr betonen müssen, weil sie eher unserer Sehnsucht und die unserer Gesellschaft trifft, die aktuell eben mehr nach Leben als nach Wahrheit fragt. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Vielleicht ist die Antwort Jesus die richtige Antwort auf die vielen verwirrten Menschen in unserer multioptionalen Gesellschaft, wo es so viele verschiedene Wege gibt, so viele Optionen und dadurch auch so viel Verwirrung entsteht. Welchen Weg soll ich denn jetzt gehen? Was ist der richtige Weg? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der unsere Antworten auf komplexe und komplizierte Fragen einfach ist, naja, muss man halt glauben. So ist das eben. Es ist doch die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit. Aber was bedeutet denn Jesus die Wahrheit auf den unterschiedlichen Lebenswegen? Was bedeutet denn Jesus ist die Wahrheit auf gefühlten Umwegen? Was bedeutet Jesus ist die Wahrheit auf bewusst gewählten Abwegen? Was bedeutet Jesus als Wahrheit auf steinigen Wegen, wenn es steil bergauf geht oder auch wenn es steil bergab geht in unserem Leben? Wie ist das mit der Wahrheit in schwierigen Phasen in unserem Leben, in Krisen, in Krankheiten, mitten in zerbrochenen Beziehungen, in falschen Entscheidungen, in geistlichen Nöten, in Ablehnung? Was ist mit den Momenten, in denen Wahrheit und Gefühl anscheinend nicht zusammenpassen? Die Momente, wo ich nicht aus voller Überzeugung sagen kann, ja, ich glaube an. Kann es sein, dass wir Jesus und Glauben vielleicht phasenweise zu sehr auf Wahrheit reduziert und ihn damit zu sehr von unserem Weg und von unserem Leben irgendwie entfernt haben, obwohl er genau das auch für uns sein will? Ich frage nur mal. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus, als er diese Aussage vor 2000 Jahren gemacht hat, auch uns heute schon im Blick hatte. Warum? Zu wem und wann hat er diesen Satz gesagt? Da möchte ich gerne mit euch hingucken, weil ich glaube, das bringt uns auf die Spur. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen kurz vor seinem Tod, kurz vor seiner Hinrichtung. Und er erklärt ihnen, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Tod durch Hinrichtung. Und er spricht mit ihnen darüber, was das für sie bedeutet. Und wie sie trotzdem weiterleben können und sollen. Und dann stellen drei ganz normale Jünger drei ganz normale Fragen. Petrus fragt, Jesus, wohin gehst du? Thomas fragt, wenn wir nicht mal wissen, wohin du gehst, Jesus, wie kommen wir dahin? Das ist einer der wenigen Männer, der auf dem Weg fragt hier. Jesus, wie kommen wir dahin? Und Philippus sagt, Jesus, zeige uns den Vater, wie ist er? Kurz vor seiner Hinrichtung sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und statt dass sie ihn trösten und ermutigen, nimmt Jesus sie an die Seite, nimmt ihre Fragen ernst, weil sie es mal wieder nicht kapieren. Und ich dachte, es ist wie heute bei mir, wahrscheinlich bei euch auch. Jesus, mein Weg ist so schwer und es ist so kompliziert in dieser Welt. Und Jesus, meine Wahrheit und mein Gefühl, das verwirrt mich oft so sehr. Und Jesus, meine Umstände und Jesus, die vielen Kriege. Und Jesus, meine Angst und meine Kinder und meine Prüfungen. Und Jesus, ich kann nicht beten. Und Jesus, ich wurde verletzt von Menschen. Und Jesus, mein Leben. Und Jesus, wo bist du? Und ich bin so dankbar, dass diese Jünger den Mut hatten, ihre Fragen zu stellen und dass Gott dafür gesorgt hat, dass uns seine Antwort überliefert ist. Weil Jesus sagt, ich weiß, ich kenne diese Fragen. Das ist der Moment, in dem er seinen verwirrten Jüngern auf die Frage von Thomas sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin die Antwort, ich bin das Leben. Zum Ziel kommt ihr nur mit mir, nur durch mich. Und wer das glaubt, der stört sich dann auch nicht mehr so sehr an diesem Exklusivanspruch, dem Jesus aufgrund dieser Aussage oft vorgeworfen wird. Wer das glaubt, dem gehen die Augen auf und der sagt, wie gut, dass Gott überhaupt einen Weg geschaffen hat, zu ihm zu kommen. Jesus wird hier ganz ehrlich, er malt seinen Nachfolgern, denen, die vertrauend bekennen, ich glaube, denen malt er das Ziel vor Augen. Die Ewigkeit, die Wiederherstellung, die Freude, die Hoffnung und den Weg zum Leben in unserem Leben, den bietet er hier an. Im Leben mit ihm, im Licht dieser Wahrheit, auf dem Weg ihm selbst zum Leben, ihm selbst und der Hoffnung, ihm selbst. Selbst Jesus geht nicht davon aus, dass die Wahrheit, also der richtige, die richtige Kommunikation, die richtigen Argumente gut und intensiv genug gesagt, dass das der einzige Schlüssel ist zu unserem komplexen Leben mit Eheproblemen und Süchten und Trauer und Verhaltensveränderungen und Verletzungen. Und aber die Wahrheit in Person, Jesus, macht sich mit uns auf den Weg zum Leben. Oder vielleicht nochmal andersrum oder definitiv andersrum gesagt. Er lädt uns ein, mit ihm auf seinen Weg zum Leben. Und diese Wahrheit, die hilft wirklich, weil diese Wahrheit eine Beziehung ist, eine Person und nicht nur etwas theoretisch Ausgesprochenes. Merkt ihr was? An dem Wahrheitsanspruch hat sich nichts geändert. Aber am Zugang zu dieser Wahrheit, an dem Weg zum Leben, da macht Jesus hier etwas ganz Neues auf. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann ist Kirche plötzlich nicht mehr ein Ort der Wissensvermittlung oder Informationsweitergabe, sondern wir sind eine Weggemeinschaft und eine Lebensgemeinschaft. Mitten im Leben, gemeinsam auf dem Weg zum ewigen Leben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir, und ich bin selbst aktiver Teil davon, ich habe oft gedacht, na, durch die richtigen Programme, durch die richtigen Infos, die wir weitergeben, durch die richtigen Vorträge, durch gute Predigten, entstehen automatisch reife Christen und vertrauensvolle und verantwortungsvolle Nachfolger als automatisches Ergebnis. Ihr Lieben, ich glaube, es fehlt niemandem von uns oder dem wenigsten an Informationen. Es fehlt uns an Transformation dieser Information, an Veränderung, an innerer Veränderung und Anwendung all der Informationen, die wir haben, in unserem Leben, auf unserem Weg. Und das ist genau das, was Jesus anstoßen möchte. Und seit er nicht mehr selbst auf der Erde ist, hat er dafür den Heiligen Geist geschickt als Helfer und die Kirche installiert als seinen Körper, wo das deutlich wird. Und wir können ja mal gemeinsam überlegen, wie gut wir ihn schon repräsentieren. Und das meine ich motivierend und nicht irgendwie destruktiv. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte werden immer wieder die auf dem Weg genannt oder Nachfolger des Weges, der Person Jesus. Aber irgendwo unterwegs hat sich ein Denkfehler eingeschlichen, der nur sehr schwer wieder rauszukriegen ist. Wir wollen Jesus gerne als Joker haben, irgendwie als Max Eberl anstellen, der sich um die Probleme kümmert, der einspringt, wenn wir Schwierigkeiten haben, die wir alleine nicht meistern können. Aber Jesus sagt, Moment, nicht du bist das Zentrum der Geschichte, um das ich mich drehe, sondern ich bin das Zentrum der Geschichte, um das sich dein Leben drehen soll, deine Wege, deine Prioritäten. Und auf diesem gemeinsamen Weg werden wir Jesus ähnlicher und sehr häufig, und früher hätte ich, glaube ich, an dieser Stelle ein Leider eingefügt. Leider wird man Jesus häufig ähnlicher durch Krisen und Schwierigkeiten. Und heute würde ich dieses Leider streichen. Wir werden Jesus ähnlicher durch Krisen und Schwierigkeiten, die uns tief prägen und verändern. Jesus ist nämlich nicht nur ein theoretischer Begleiter. Und er hat uns nicht nur theoretisch als Kirche und als Lebensgemeinschaft und Weggemeinschaft zusammengestellt. Und an dieser Stelle entsteht manchmal dann so ein Widerstand und manchen wird das dann ungemütlich und steigen häufig aus. Und aktuell gibt es diesen Weg der Dekonstruktion, bei dem alle Dinge, von denen wir denken, ja, das kann man doch heute so nicht mehr sagen und das passt nicht mehr in unsere Gesellschaft, in unsere Zeit, manche Überzeugungen, die wir dann über Bord werfen, um neue Glaubensüberzeugungen zu schaffen. Und das wird dann als Glaube 2.0 tituliert. Das ist nicht das, von dem ich denke, dass es zielführend ist. Die andere Option ist, und das ist die, die Jesus hier vorschlägt, Glaube reift und Persönlichkeit verändert sich, weil wir mit Jesus durch die Schwierigkeiten hindurchgehen, obwohl wir manches nicht verstehen. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört, der hat mich einen Satz sehr berührt von einem Theologen, der gesagt hat, manchmal ist der einzige Weg raus der Weg durch. Manchmal ist der einzige Weg raus der Weg durch. Durch Krankheit, durch Trauer, durch Verlust, durch Insolvenz, durch Trennung, durch was auch immer. Danach, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, ist Glaube tiefer und ehrlicher und echter und überzeugter und überzeugender. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir uns als Kirche und als Christen teilweise so sehr unserer Gesellschaft angepasst haben, dass es schwierig wird, positiv und glaubhaft einen alternativen Weg mit Jesus vorzuleben, als hoffnungsvolle Alternative. Aber Jesus weiß, wie sich dieser Weg anfühlt. Hier spricht, lest euch diesen Satz nochmal durch, hier spricht ein Mann auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Der Gekreuzigte spricht vom Weg des Lebens. Hier spricht Jesus, der aufgrund von Lügen und von Falschaussagen hingerichtet wurde, von der Wahrheit. Und hier steckt die Einladung an dich und an mich drin, 2 Wochen vor Karfreitag und vor Ostern, Lasst uns unsere Freude, unseren Frieden, unsere Freiheit, unser Leben, unsere Erfüllung nicht irgendwo suchen, sondern in der Nähe des Ich Bin. In der Gemeinschaft mit ihm, in Stille, in Gottes Wort, in Gebet, in Fragen, in Klagen, in Loben. Und in der Gemeinschaft miteinander, in der wir uns, ihr euch gegenseitig tragen und ermutigen und ermahnen und anfeuern und bremsen und motivieren, um beten könnt. Dafür haben wir Docs und Zweierschaften. Die Form ist eigentlich völlig egal. Aber es braucht Menschen, die dich wirklich kennen und ehrlich lieben und wo du gekannt und geliebt wirst. Und da ist diese Wechselwirkung. Persönliche geistliche Entwicklung hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft und die Gemeinschaft hat Auswirkungen auf die persönliche geistliche Entwicklung. Mit Jesus, mit anderen auf dem Weg zum Leben. Und diese Wahrheit, diese Erfahrung, die haben tatsächlich auch bei mir dazu geführt, dass durch einige Krisen, durch manche Krankheitszeit, auch durch manche Ehekrisen, unsere Überzeugung immer fester wurde. Ich glaube. Ich liebe die Wahrheit, weil die Wahrheit eine Person ist. Ich liebe den Weg, weil Jesus den Weg vor mir hergegangen ist und ich diesen Weg nicht alleine suchen und finden und gehen muss. Ich bin dabei, ein volles Ja zu Gottes Weg für mich zu finden, egal wie er sich anfühlt. Ich versuche, das Leben zu lieben und zu bejahen, das Gott mir schenkt, egal was vorkommt. Und ich liebe Jesus, weil er mich verwirrten und verirrten Nachfolger zurückholt immer wieder in seine Gemeinschaft und mich in diese Gemeinschaft hier geführt hat. Ich brauche euch und wir brauchen uns gegenseitig auf diesem Weg der Wahrheit zum Leben. Wir haben mal mit der Zunge dran geleckt. In der Kraft des Heiligen Geistes bekenne ich, ich glaube an Jesus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und bete mit den Jüngern und mit dem Papa im Neuen Testament, hilf meinem Unglauben, wo das nicht funktioniert. Ich lade euch ein, auf diesen Weg der Wahrheit, mitten in unserem Leben, zum ewigen Leben. Amen.